herzlich willkommen beim Popkulturfunk.
Ernste Gespräche über lustige Themen.
Und andersrum.
Liebe Menschen, wie immer an dieser Stelle ein paar einführende Worte zum Thema und vielleicht erklärend vorneweg, meine Stimmlage ist ein wenig seltsam. Das ist zu erklären mit einer Erkältung oder wie wir in Hessen sagen, Schnuppe. Das wird gleich im Gespräch mit meinem Gast anders sein. Als ich das aufgezeichnet habe, war ich nämlich noch nicht erkältet. So, und zum Thema, um das es heute geht, Piraten. Das habe ich tatsächlich schon ziemlich lange auf der Liste der Themen, weil es neben Zombies vermutlich eines der Popkulturthemen ist, zu denen man unendlich viel sagen kann und wo es unglaublich viele Aspekte gibt. Politisch, literarisch, historisch, filmisch und so weiter und so fort. Und das ist auch genau das Problem. Wo anfangen und wo enden? Das Thema ist einfach schwer einzugrenzen. Und dann habe ich zufällig in einem amerikanischen Podcast das Interview mit Michael Scott Moore gehört. Das ist ein deutsch-amerikanischer Journalist, der bei einer Recherchereise in Somalia von Piraten entführt worden war und 977 Tage in Geiselhaft verbracht hat. Darüber hat er ein Buch geschrieben, das gleichzeitig Reportage, Reisebericht, Biografie und eben ein Buch über Piraterie ist. Das ist unglaublich lesenswert und gerade auf Deutsch erschienen. Und mit ihm habe ich gesprochen. Über fiktive Piraten wie Captain Hook aus Peter Pan, über historische Piraten wie Störtebeker und die von heute. Darüber, wie er in die Hände somalischer Piraten geriet, mit einigen von ihnen Yoga machte, aber auch über die kriminelle und grausame Energie seiner Entführer. Und jetzt, wie gesagt mit normaler Stimme, ab ins Gespräch.
So, und dann laufen wir jetzt.
Okay.
Hallo Michael.
Hallo, wie geht's, Valentine?
Ja, bevor wir anfangen zu reden über dein Buch, würde ich dich bitten, mal kurz zu lesen, damit wir gleich mittendrin sind.
Alles klar, okay. Kurze Paragraph. Es ist erstaunlich, Entschuldigung. Es ist erstaunlich, wie unser Gehirn mit Extremsituationen umgeht, wie es mir jetzt trotz äußerster Gefahr eine Normalität vorgaukelte, die längst Vergangenheit war. Ich redete mir ein, wir wären in eine Verkehrskontrolle geraten und kramte in meinem Rucksack bereits nach meinem deutschen Pass. Kein Problem, dachte ich noch. Erst als die Männer um unser Auto herumliefen und in die Luft schossen, wurde mir meine Lage klar. Panik ergriff mich. Ich beugte mich zu Gerlach hinüber und versuchte, mein Gesicht mit meinen Armen zu schützen. Draußen donnerten die Gewehrschüsse. Noch hatten sie mich nicht und ich klammerte mich mit meiner rechten Hand verzweifelt am Griff der Autotür fest. Die Männer rissen sie auf und schlugen immer wieder mit dem Schaft ihrer Kalaschnikow auf mein Handgelenk. Nie zuvor in meinem Leben war ich derartig brutaler Gewalt ausgesetzt gewesen. Trotzdem zog und zerrte ich an meine Tür. Vielleicht würde das unserem Leibwächter genug Zeit verschaffen, auf den Angriff zu reagieren. Mir immer mehr Männer druschen nun auf mein Handgelenk ein. Ich spürte, wie ein Knochen brach und ließ den Türgriff los. Man zerrte mich aus dem Auto, warf mich in den Straßenstaub und jemand schlug mir auf den Kopf.
Ja, dramatische Szenen, die sich da abgespielt haben. So hat deine Entführungszeit angefangen. Genau. Skurrilerweise, wir reden ja von Piraten, die man natürlich mit Meer und mit Schiffen in Verbindung bringt. Du bist aber an Land entführt worden.
Das stimmt, ja.
Jetzt heißt ja interessanterweise dein Buch im Englischen The Desert and the Sea, was ja schon nahelegt, dass wir es eben nicht nur mit Piraten zu tun haben, wie wir sie uns vorstellen, die auf Schiffen unterwegs sind. Und das sagt auch ein bisschen was über die Menschen aus, die da aktiv sind, die wir Piraten nennen, oder?
Das stimmt, ja. Und es gab eigentlich eine sogenannten Hot Take in Slate, kurz nach meiner Geiselnahme in den Vereinigten Staaten. Das war ein kurzen Essay über das Thema, ob Michael Scott Moore eigentlich von Piraten gefangen worden ist. weil die einzige Geschichte, die man in den Staaten kannte, war, dass ich war auf Land gefangen worden. Und technisch gesagt hat der kluge Mann gemeint auf Slate, ich wurde nicht von Piraten Geisel genommen, sondern von einem Gang. Ja. Aber nach drei Monaten bin ich auf ein Thunfischboot tatsächlich gekommen, also was eigentlich von demselben Gang auf hoher See gekapert wurde. Also das waren doch Piraten.
Ja, das ist natürlich auch sowieso eine theoretische Diskussion, die einem wahrscheinlich auch eher wurscht ist.
Genau.
Einer der Piraten sagt zu dir ein paar Tage danach, nach der Entführung, du hast einen Fehler gemacht.
Ja.
Welchen eigentlich?
Ja, der Dolmetscher hat es mir gesagt. Der meinte, du hast einen Fehler gemacht, aber das macht nichts aus. Fehler zu machen ist irgendwie menschlich, ja. Und das wurde natürlich für mich während der ganzen Zeit, also 2 Jahre, 8 Monate, resonant. Ja. Am Anfang war es mir unklar, was für ein Fehler das sein konnte, also aus seiner Sicht, weil der war doch Pirat. Und der konnte von meiner Geiselnahme eigentlich Geld verdienen.
Ja, wahrscheinlich war das eher so, hast du dir überlegt, so welchen Fehler hast du gemacht? Hat dich jemand verraten?
Also bist du noch da?
Ich bin noch da, ja.
Oh oh.
Hörst du mich noch?
Oh oh.
Hallo?
Okay, ich höre im Moment nichts.
Ich kann dich noch hören. Warte mal, ich...
Okay, das war nur...
War nur ein kurzer Aussetzer. Hörst du mich wieder?
Ja, ich höre dich wieder, ja.
Hervorragend. Man muss vielleicht kurz dazu sagen, auch wenn die Qualität jetzt nicht berauschend ist, du bist Gott sei Dank inzwischen, das wissen wir ja, in Sicherheit und in Berlin.
Das stimmt, das ja, ist genau.
Hier Skype schuld, das keine besonders tolle Verbindung hat. Wir haben über einen der Entführer gesprochen, die ja auch ständig gewechselt haben, zumindest die Menschen oder die Piraten, die dich bewacht haben. Mhm. Du hast es eben schon gesagt, du warst auch auf einem Schiff, einige Monate auf einem Thunfischkutter auf der Naham. Mhm. Vielleicht kannst du davon mal erzählen. Da war ja auch noch die Crew anwesend.
Ja, genau. Die Naham 3 wurde nach mir gefangen von denselben Piratengang und das ist im März 2012 passiert. Ich wurde im Januar erst gefangen. Und 3 Wochen später waren wir, also das heißt ich und eine andere Geisel, an Bord der Naham 3. Ich glaube, die Piraten wollten einfach ein bisschen Geld sparen, dass die nicht 2 Sicherheitsmannschaften bezahlen müssten. Also wir kamen während der Nacht an Bord in April 2012.
Was ja ein bisschen skurril ist eigentlich auch, die hatten ja eine einigermaßen wertvolle Fracht an Bord. Also Thunfische, die waren ja, glaube ich, für europäische Sushi-Restaurants bestimmt.
Für japanische Sushi-Restaurants bestimmt. Das heißt, das war sehr wertvoller Thunfisch.
Ja, das ist natürlich eigentlich völlig verrückt. Die saßen ja quasi auf dem Schatz.
Genau.
Und
das auf jeden Fall.
Was auch skurril ist, ist die Geschichte, die hatten ja euch und auch, also dir und der Crew im Grunde alles genommen, was ihr hattet an Wertgegenständen.
Ja. Genau.
Und dann sind sie aber irgendwann mal auf die Idee gekommen, diesen, wie gesagt, wertvollen Thunfisch, da könntet ihr noch irgendwelche Wertgegenstände drin versteckt haben. Vielleicht kannst du die Geschichte mal erzählen.
Ja, also die meinten irgendwie, dass die Mannschaft an Bord irgendwie ihre wertvolle Sachen, nicht die Handys, die aufgeben müssten, sondern irgendwie Gold und Schmuck, in den gefrorenen Fisch gesteckt hatten. Und von daher wollten die Piraten alles auf einmal an einem Tag, dass die Mannschaft viele, nicht mal die Hälfte, aber viele von den gefrorenen Fisch aus dem Frierfach nehmen würden, auf der Decke ein bisschen auftauen lassen, sodass die Piraten irgendwie in den Münden sehen könnten oder tiefer in den Frierfach suchen konnten nach dem Gold. und den Schmuck. Und das gab es natürlich nicht. Das waren ärmere Fischermänner aus den Philippinen und aus China, aus Kambodscha und Vietnam. Und die hatten kein Gold dabei.
Ja, das ist ja auch, das macht einen wahrscheinlich auch furchtbar wütend, weil man sich denkt, so, ihr seid ja völlig gaga.
Also. Eben. Ja, und die waren ja zu der Zeit die Bosse, also die waren in charge, ja. Und das hat man, also das war ein merkwürdiger Tag, sagt man.
Ja, du bist ja zusammengereist mit einem deutsch-indischen Journalisten, Ashwin Raman.
Ja.
Der, dessen Film habe ich inzwischen auch gesehen, der entstanden ist, der ist ja einen Tag vor dir zurückgeflogen. Mhm. Was ihn möglicherweise vor der Entführung bewahrt hat. Und in seinem Film kommen einige von diesen somalischen, ja, Provinzpolitikern, kann man sie wohl nennen, zu Wort.
Genau.
Ja. Und einer von denen sagt, wundert sich so ein bisschen, dass diese Atalanta-Mission, also diese europäische Mission, die da gegen Piraten auch vorgeht, dass die nicht, dass die nicht aggressiver vorgehen. Der sagt so wortwörtlich, mit einigen von den Piraten kann man reden, aber die meisten sind völlig verrückt. Er sagt insane. Das ist ja wahrscheinlich auch das Bild, was ich deinem Buch entnehme, das Bild, was du von diesen Menschen hattest, dass viele von denen also wirklich, ja, einfach völlig verrückt agiert haben.
Das stimmt, ja, das war auch meine Erfahrung. Mit manchen könnte man ja einfach reden, aber die Verhandlungen an sich waren ein bisschen insane und manche waren, also die hatten wirklich keine Ahnung von Geld in dem westlichen Welt und keine Ahnung von, wie man überhaupt mit Verhandlungen vorgehen soll. Und von daher das gehört zum Bild von den somalischen Piraten, das stimmt, ja.
Also das Gefährlichste, was ich als Journalistin je gemacht habe, und das wird dich jetzt wahrscheinlich etwas erheitern, ist, ich bin zu Fuß durch L.A. Downtown gelaufen.
Ja.
Was nicht so die angenehmste Gegend ist, das muss man vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch erklären. Ich bin irgendwie direkt an Skid Row vorbeigelaufen. Das ist einer der größten Obdachlosengebiete in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, da leben so zwischen 5.000 und 8.000 Menschen auf der Straße. Und das ist natürlich, das 2004 oder so und ich hatte natürlich den Stempel, gehört hier nicht her, groß auf der Stirn.
Ja.
Das war schon sehr, sehr unangenehm und das hätte ich vielleicht auch wissen können, aber ich bin da halt, dachte ich, das sind nur 5 Blocks, ein Taxi kriegst du hier eh nicht, gehst du halt zu Fuß.
Ja, eben.
Das war nicht angenehm, sag ich mal. Ich würde denken, du warst auf Somalia schon wesentlich besser vorbereitet als ich auf LA Downtown. Mhm. Du hast ja auch Leibwächter dabei gehabt und Übersetzer und so. Wie hat es dich überhaupt darauf vorbereitet?
Ja, also trotzdem hatten wir dasselbe Gefühl. Also Ashwin und ich, Ashwin ist nämlich ein wunderbar, also ein hervorragender Mensch. Ja. Und der ist viel in Kriegsgebieten unterwegs und wir haben monatelang zusammen vorbereitet. Ich wusste schon, dass Zentralsomalia ein gefährliches Gebiet ist, aber wir haben Wachmänner engagiert durch einen Somali, der in Berlin wohnte und einen anderen Journalist erfolgreich durch dasselbe Gebiet geleitet hat. Wir machten das so, wie man das macht. Also es wurden andere, nicht nur eine, sondern andere internationale Journalisten wirklich dasselbe Pfad entlang von Galkayo nach Hobyo gewesen. Und wir haben einfach monatelang daran geplant. Aber ich glaube, als wir da waren, hat der Clan, der Stamm an sich, irgendwie überlegen gemacht, dass die an uns drehen konnten. Und vielleicht uns oder mich an eine Piratengruppe kaufen könnten. Und ich glaube, das am Ende ist tatsächlich, was gemacht worden ist.
Du warst ja am Flughafen schon, hast Ashwin begleitet, der ja einen Tag vor dir eben, wie gesagt, geflogen ist. Und das war auch, glaube ich, der Punkt, wo du dann gemerkt hast, eigentlich muss ich hier sofort raus, was dann aber eben nicht geklappt hat.
Ja, also an dem Tag, wenn schon ein Flug an dem Tag nach Nairobi möglich wäre, dann hätte ich das eigentlich genommen, weil irgendjemand an einem Flughafen kannte eigentlich meinen Namen. Und das hat mir schon Gedanken gemacht, dass irgendwie mein Name, wenn nicht auch Ashwins, irgendwie im Umlauf war. Und in, wie ich das genannt habe, in der Gerüchteküche in Somalia im Umlauf war. Das heißt, jemand hat über mich gesprochen als vielleicht potenzielle Geisel. Und dann in den nächsten, sagen wir, 2 Stunden bin ich tatsächlich Geisel genommen. Also das heißt, ich habe schon eine Ahnung gehabt in den Stunden. Aber bis dann war es eigentlich zu spät.
Du hattest, bevor du nach Somalia gegangen bist, unter anderem ein Buch über Surfen geschrieben. Du hast als Journalist gearbeitet. Wie bist du überhaupt zu dem Thema Piraten gekommen?
Ja, Surfen ist, also das war ein Thema des Buches. Das war auch Reiseliteratur und auch Journalismus und zum Teil auch in Krisengebieten. Also ich habe das Gefühl für solche Reiserei für dieses Buch irgendwie aufgenommen. Auch ein Gefühl für die Piraterie, weil 3 Länder, die ich für das Buch besucht habe, waren zum Beispiel Kuba, Marokko und Indonesien. Und die hatten alle also ganz reichliche Piratengeschichten hinter sich. Ja, und genau in der Zeit, wo ich über die Geschichten gelesen habe, wurde jetzt somalische Piraterie irgendwie groß in den Schlagzeilen geworden. Und ich habe die neue, moderne Geschichten auch geschrieben, als Nachrichten für Spiegel Online, wo ich gearbeitet habe. Und dann habe ich den Prozess von 10 Piraten in Hamburg ein Jahr lang gefolgt. Und durch den Prozess war es uns klar, dass wir eigentlich durch das Gebiet da in Zentralsomalia reisen könnten. Ja, dass das eine Möglichkeit wäre.
Die kamen dort her, wo ihr dann auch hingeflogen seid, aus Galkayo, ne?
Ja, das auch. Und ja. Also dazu muss man sagen, ja, also die Hälfte der Mannschaft in Hamburg stammten aus Galkayo und dann hatten wir diesen Mann, diesen Fixer, der einen anderen deutschen Journalist durch das Gebiet begleitet hat, der stammte auch aus Galkayo. Also alles ist irgendwie zusammengekommen und wir dachten, okay, das klingt nicht schlecht, wir können das jetzt tatsächlich machen. Und dann wir haben das während 2011 vorbereitet und dann, ich habe ein Stipendium vom The Pulitzer Center on Crisis Reporting bekommen. Ashwin hat natürlich sein eigenes Fernsehprojekt gesammelt. Und dann im Januar 2012 sind wir dahin geflogen.
Ja, dieser Prozess in Hamburg, der hat ja auch relativ viel Schlagzeilen gemacht, weil das lässt sich natürlich für Medien auch immer gut aufbereiten. Das ist der erste Prozess seit 200 Jahren.
Seit 400, ja.
400 sogar.
Auf deutschem Boden.
Ja, also Störtebeker ist natürlich ein bekannter Pirat, den wir alle kennen. Und der hat für die meisten Menschen dann doch eher so ein, ja, keinen so schlechten Ruf. Der hat ja zumindest auch in seiner Mannschaft bessere Verhältnisse gehabt als auf klassischen Handelsschiffen. Das beschreibst
genau,
du ja im Buch auch.
Ja, also da muss ich ein bisschen korrigieren. Also Störtebeker war in den 1300, also Ende der 14. Jahrhundert, also Ende der 1300er. Hunderte unterwegs, der ist in 1400 bestraft worden und ums Leben gekommen, da in Hamburg. Das heißt vor 600 Jahren.
Ja.
Wer der letzte Pirat vor Gericht war, das weiß ich nicht. Aber Störtebeker war tatsächlich ein Protosozialist. Ja, der hatte eine Ahnung von Egalität auf seinen Schiffen. Das war was anderes. Und das war auch Jahrhunderte so. Das kann man auch in anderen Piratengebieten sagen, dass viele Piraten als Kriminellen auch eine Ahnung von Justiz, also von Gerechtigkeit für ihre eigenen Männer gehabt hatten. Und das ist sehr wichtig zu wissen, weil in der modernen Piraterie, wenigstens unter Somalia, ist das auch so gewesen. Die hatten auch so ihre Gerechtigkeitsgeschichte gehabt. Und deswegen romantisieren wir eigentlich die Piraten überhaupt.
Deine These vor dem Trip war ja, dass Piraterie eine Form von Handel ist, wenn auch natürlich gewalttätig und es ist ein Verbrechen. Siehst du das immer noch so?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn Somalia jetzt, Entschuldigung, wenn Somalia jetzt diese kriminelle Geschäfte irgendwie auf eine ordentliche Ebene bringen kann, dann hat man in Somalia plötzlich gute Jobs und muss man kein Pirat werden. Und das ist so langsam tatsächlich in den Vereinigten Staaten so gewesen. Vor 300 Jahren hatten wir auf der Ostküste in Amerika Piraten, weil ökonomisch ging es nicht anders. Und dann langsam ist Amerika zu einem eigenständiges Land gewesen. Und dann, weil wir eigentlich Betrieb machen wollten, also Trade mit Europa, fanden wir Piraten plötzlich übel. Und wir haben dagegen gekämpft. Und seit dann eigentlich hatte die Welt eigentlich nicht viel von Piraterie auf dem Hohen See. Das heißt, wir hatten über 200 Jahre relativ keine Piraterie, bis ungefähr 2005, wo somalische Piraterie ausgebrochen ist. Und das nämlich fand ich sehr interessant, weil irgendwas ist in der Weltordnung ein bisschen zusammengebrochen. Und dazu muss man auch die ökonomische Gerechtigkeit so betrachten, wenigstens.
Ja, und tatsächlich ist es ja auch so, dass in Somalia natürlich die italienische Mafia, die haben Giftmüll da verklappt.
Ja, das stimmt, ja.
Andere Mächte haben dort quasi die Fischgründe leer gefischt.
Leer gefischt nicht, aber die kommen rein und die stehlen den Fisch. Ja. Also innerhalb 12 Seemeilen ist das absolut Raub von Futter, also Raub von menschliches Essen. Das muss man sagen. Aber mehr kann man nicht sagen. Also die Piraten erzählen gerne, dass die alle frustrierte Fischermänner sind. Und das stimmt eigentlich nicht.
Das hat dir ja auch die Crew auf der Nahum bestätigt. Die haben nicht viel gehalten.
Genau, die haben das lustig gefunden, als die Piraten, die an Bord waren, versucht haben, einfach mit Handlinie zu fischen. Sie konnten das nicht. Und ich habe gesagt, als ich zum zweiten Tag oder so an Bord war, hatte die ganze Mannschaft eigentlich leicht gelacht, während ein Pirat per Handlinie fischen wollte. Und ich habe gesagt, ja, warum lacht ihr alle? Und der Mann meinte, ja, Piraten können nicht fischen.
Jetzt, im Nachhinein gibt es ja auch tatsächlich zumindest ein paar Geschichten, über die man lachen kann, auch wenn sie vielleicht in dem Moment nicht so lustig waren. Aber beispielsweise das Yoga für Piraten ist natürlich auch eine Geschichte, die im Nachhinein sehr, sehr komisch ist. Vielleicht kannst du die mal erzählen.
Das ist ganz organisch entwickelt, sagt man. Aber ich wollte Yoga machen, weil ich konnte sonst nichts machen. Nach dem Schiff, nach der Zeit an Bord der Nahum 3, wo ich fünf, sechs Monate gewohnt habe, kam ich auf Land. Dann war ich ganz allein als Geisel mit nur Piratenwachmännern. Und es gab schon Platz, ein bisschen am Boden, wo ich eigentlich Yoga wenigstens vorstellen könnte. Und ich habe nach einer Matte gefragt. Eine Matte kam, Entschuldigung, und als ich versucht habe, ein paar Yoga-Postures zu machen, kamen die Wachmänner rein und die meinten, ja, das ist eher komisch. Und dann haben sie als Witz das nachgemacht. Und dann langsam wurde es mir klar, dass nicht jeder Pirat meinte das als Witz. Und in den nächsten Tagen, in den nächsten zwei Wochen sind wenigstens drei Männer täglich reingekommen, um das sogenannte Exercise mit mir zu machen. Und dann habe ich denen natürlich Tipps gegeben, ja, wo die Postures falsch gemacht haben. Und da bin ich kurzfristig wenigstens zu vielleicht der einzige westliche Ashtanga-Yoga-Lehrer in Somalia geworden.
Down Dog Pirates ist eigentlich auch ein schöner
Pirates, Downward Dog, ich weiß.
Schöner Gangname eigentlich. Was du auch ganz interessant beschreibst, ist, für dich ist, oder ich glaube, für jeden Menschen in einer Extremsituation sind kleine Dinge wichtig oder nach denen man sich sehnt. Und wenn das nur ist, eben guter Kaffee morgens.
Ja.
Und die Kaffeegepflogenheiten in Somalia waren ziemlich gruselig. Also,
ja, furchtbar.
Die haben dir auf deine Bitte hin zwar Kaffeepulver gebracht, aber dazu dann eine Thermoskanne mit Tee und haben dir dann auch gezeigt, was du damit machen sollst.
Genau, irgendwie musste ich Kaffeepulver in eine Siebe tun und dann den Tee durch die Siebe gießen. Und dann hatte ich so, wie sagt man, trüben, kaffeeschmeckenden Tee dazu, also höchst süß und wirklich so wie also Ahornsirup oder sowas mit Kaffeegeschmack. Das war furchtbar, weil ich mag meinen Kaffee. Und so habe ich tatsächlich eigentlich Kaffee getrunken für die meiste Zeit, nur an Bord der Naham 3 nicht, weil da hatten die wirklich Instant-Kaffee war das, aber wir könnten unser eigenes Wasser siedeln, ja, und dann konnten wir richtigen Kaffee trinken. Also ich weiß nicht, ob Somalis im Allgemeinen das so Kaffee trinken. Also ich meine eigentlich nicht. Das war ja Piratensache, glaube ich, weil die wollten für uns kein Thermos Wasser schaffen, sondern einfach den Tee. Jeden Tag. Also nur ein Thermos und einmal im Tag und das war's.
Jetzt ist bei dir eine also absurd hohe Lösegeldforderung angekommen.
Jetzt höre ich dich jetzt nicht mehr.
So, wir versuchen nochmal hier die Verbindung wieder sauber hinzukriegen.
Ja, geht's okay. Wieder?
Ah, ja. Sehr schön. Ich hatte angefangen zu fragen nach dem Lösegeld. Das war bei dir eine völlig absurd hohe Forderung von 20 Millionen, richtig?
Mhm. 20 Millionen Dollar, ja.
Jetzt muss man wissen, dass weder die USA noch Deutschland, du hast beide Staatsbürgerschaften, die zahlen ja kein Lösegeld für Geiseln.
Das stimmt, ja, genau.
Und das ist aber natürlich was man vielleicht seinen Entführern auch nicht gleich so sagen will.
Nee. Und das haben sie auch nicht verstanden. Also wenigstens als Amerikaner hätte ich gedacht, okay, wir haben in Amerika das Mythos, dass wenn amerikanische Politiker das von einem Pult dieses Aussagen, dass wir machen kein Handeln, wir machen kein wir bezahlen kein Geld an Geiselnehmer, dann geht es rund um die Welt ganz schnell, dass Geiselnehmer plötzlich wissen, dass es lohnt sich gar nicht, Amerikaner irgendwie zu fangen. Die Piraten hatten keine Ahnung davon. Wirklich nicht. Also wenigstens meine Wachmänner. Und es dauerte anderthalb Jahre zum Beispiel, bevor ein Wachmann, mit dem ich zum Teil befreundet wurde, plötzlich auf einem Tag ganz wütend, dass eigentlich kein Geld von Washington irgendwie regnen wird. Und ich musste ihm dann die ganze Geschichte erzählen. Aber seit dann bin ich jetzt nicht mehr sicher, dass solche Aussagen von Politikern in Washington eigentlich Leib und Leben von Amerikanern in solchen Ländern eigentlich schützt.
Ja, das gilt wahrscheinlich für Deutsche genauso. Ich vermute, das ist auf der ganzen Welt so, dass die Leute dann glauben oder die Länder glauben, dass wenn sie nur hart bleiben, dann spricht sich das schon rum. Aber die Welt ist ja kein Dorf.
Nee, die Welt ist kein Dorf und Piraten wenigstens schauen nicht dieselbe Fernsehsender wie Amerika zum Beispiel.
Also die Verhandlung, die liefen ja weitestgehend über deine Mutter, die natürlich unterstützt wurde vom FBI, von amerikanischen Behörden, aber auch von Deutschen zum Teil, glaube ich. Ja, wie lief das denn ab?
Sie hatten, also meine Mutter hatte gute Rat zum Beispiel von dem FBI, aber sie musste am Apparat sein, um zu verhandeln. Und das war höchst frustrierend, glaube ich, weil sie musste jeden Morgen aufstehen und wundern eigentlich, wo ihr Sohn war und ob ich noch am Leben war. Und wenigstens musste ich das nicht wundern. Ja. Aber dann nur ab und zu kam ein Telefongespräch. Entweder mit einem Pirat oder mit mir.
Ihr habt ja auch nicht ständig Gelegenheit gehabt zu telefonieren. Es gab ja auch eine lange Phase, wo du von deiner Mutter oder von der Außenwelt überhaupt nichts gehört hast, oder?
Genau, ja, in dem ersten Jahr konnte ich jede zwei Monate oder so nach Hause telefonieren. Und da wollten die Piraten natürlich, dass ich meine eigene Mutter erpressen würde. Aber dann nach einem Jahr haben sie aufgehört, diese Methode zu benutzen und ich bin dann noch 1,5 Jahren ohne Kontakt zu meiner Familie gelebt.
Man sagt ja normalerweise gern in so Extremsituationen, dass man halt die Hoffnung nicht verlieren darf. Aber das ist was dir ja gar nicht geholfen hat, oder? Du würdest das, glaube ich, anders formulieren inzwischen.
Genau, das war das war die falsche Frage, wie ich irgendwie an die Hoffnung gefasst habe oder so. Weil nach dem ersten Jahr war Hoffnung eigentlich ein Problem. Ja, ich habe das schon auf der Nahum 3 auf dem Schiff bemerkt, dass alle Geiseln eigentlich von einer Kleinigkeit ihre große Hoffnung aufbauen würden. Und das war nach einer langen Zeit wie Drogenrausch. Ja, also Hoffnung war eigentlich gefährlich. Man wird darauf süchtig und dann nach Tagen oder Wochen wirst du enttäuscht und dann wird das schlimmer als vorher. Und dieser Teufelskreis musste ich irgendwie auflösen. Das heißt, ich konnte nicht mehr von Hoffnung leben. Aber dann musste ich auch nicht mit Hoffnungslosigkeit leben. Das heißt, Hoffnung und Hoffnungslosigkeit sind beide Arten, in der Zukunft zu leben. Und für uns war die Gegenwart, also der eigentliche Tag, natürlich grausam. Man wollte viel lieber in der Zukunft leben, aber das ging nicht. Und man musste diese ganze Hoffnung, diese ganze Fröhlichkeit, die damit verbunden wurde, musste man alles abschaffen, um überhaupt wirklich durchzuleben. Ja, das war wichtig.
Du hast ja aber zumindest gehofft zeitweise, dass es vielleicht auch eine Befreiungsaktion gibt. 4 Tage, glaube ich, nachdem du entführt worden bist, sind 2 Entwicklungshelfer befreit worden von Spezialkräften.
Das stimmt.
Und du hast ja dann auch versucht, das liest sich natürlich in dem englischen, in deinem englischen Buch ein bisschen interessanter noch als in dem deutschen, weil du hast quasi versteckte Botschaften auf Deutsch dann versucht, deiner Mutter mitzugeben.
Ja, eben. Also ich wollte natürlich meine eigene Mutter nicht erpressen. Das heißt, ich habe ab und zu gesagt, ja, ich verhungere, also es ist furchtbar hier. Und dann auf Deutsch habe ich gesagt, vielleicht wo ich bin.
Sodass die Piraten das nicht verstehen, nicht mitkriegen.
Genau. Genau. Also ich musste da vorsichtig sein, weil manche Dolmetscher hatten so gutes Englisch, dass sie merken konnten, wenn ich nicht Englisch gesprochen habe. Manche haben das nicht bemerkt. Und da müsste ich so ab und zu einfach ein bisschen Deutsch da reinmischen, oder mit manchen konnte ich einfach Deutsch reden.
Das Thema Piraten ist dann auch 2013 nochmal ein großes Thema gewesen. Da ist der Film Captain Phillips rausgekommen. Da warst du noch Geisel. Und den Film hast du ja skurrilerweise auch auf dem Handy eines Piraten gesehen.
Genau.
Das ist noch so eine schräge Geschichte.
Also ich kannte natürlich die Geschichte. Ich habe über die Geschichte eigentlich für Spiegel online geschrieben. Und dann wusste ich, dass ein Film irgendwann kommen wird, und dann bin ich Geisel genommen. Und dann plötzlich, 2 Jahre danach, hatte ich ein Radio, und durch die BBC habe ich gehört, dass Captain Phillips jetzt erfolgreich bei den Oscars aufgetaucht worden ist. Und dann kurz danach gab es heute einen ruhigen Nachmittag, wo 2 Wachmänner ganz ruhig einen Film auf einem schönen Handy, muss man sagen, geguckt haben. Und ich wunderte einfach, was für ein Film das sein sollte, weil ich habe amerikanische Stimmen gehört und ich meinte, ja, so einen neuen amerikanischen Film würde einfach keinen zum Beispiel Untertitel haben. Also warum sind die Piraten eigentlich so ruhig? Und dann habe ich die Stimme von Tom Hanks gehört. Und ich meinte, oh fuck, das ist jetzt Captain Phillips. Und tatsächlich nach 2 Wochen kam ein Wachmann mit dem Handy und der meinte, ich konnte so 45 Minuten von Captain Phillips anschauen.
Ja, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht mehr so präsent haben, das war der Captain von einem Frachtschiff namens Maersk Alabama. Ich weiß nicht mehr genau, ist das 2009 entführt worden oder war das später?
2009, genau.
Ja, und der Film erschien dann eben 2013 und die Männer auf diesem Schiff sind eine ganze Weile in der Gewalt von den somalischen Piraten und dann, das endet dann damit, dass Captain Phillips halt quasi, um die Piraten auch von Bord zu kriegen, mit denen in so einem Rescue, in so einem Lifeboat von Bord geht und da wird er dann auch befreit.
Und das alles in 72 Stunden ungefähr, also über 3 Tage. Und dann ging das für den Piraten gar nicht gut aus. 3 Scharfschüsse, sagt man das, von den amerikanischen SEALs, Spezialkräfte, haben zur selben Sekunde 3 Piraten totgeschossen. Also wir wussten alle in dem Raum, wie die Geschichte ausgegangen ist. Aber trotzdem interessierten sich die Piraten für den Film, weil dann konnten sie ihre eigenen Leute, also eigentlich ihre eigene, zum Teil ihre eigene Stammesleute, aber oder Freunde von über die Grenze, wo eine andere Stamm herrschte, in einem Steven Spielberg-Film sehen.
Ja, das ist schon, es ist einfach auf so vielen Ebenen, das ist seltsam. Aber waren, glaube ich, auch somalische Schauspieler dabei, die in New York gecastet wurden.
Ja, kannst du das kurz wiederholen? Ich habe das nicht ganz verstanden.
Im Film selbst spielen ja auch Somali mit, somalische Schauspieler, die sind, die in den USA lebten allerdings.
Genau, ja. Glaube ich in Minnesota eher als Minneapolis als New York.
Ja, es gibt auf jeden Fall irgendwo eine größere somalische Community und ich meine, dass einige...
In Minneapolis, ja, genau.
Mhm. Ja. Captain Jack Sparrow ist uns wahrscheinlich auch generell lieber als Pirat, als die somalischen Piraten. Mhm. Die aktuelle Situation sieht ja so aus, dass es in Somalia schon weniger wurde, wobei ich jetzt letzte Nachrichten aus dem Januar gehört hatte, dass es wieder ein paar verstärkte Attacken gegeben hat, aber das Problem hat sich ein bisschen auf Nigeria verlagert. Hast du die Situation weiter verfolgt?
Ja, natürlich. Ich finde es höchst interessant, dass die Piraten wenigstens in Somalia nicht so viel unterwegs sind, dass Schiffe in den letzten Jahren überhaupt gekapert worden sind. Die letzte Phase davon war, glaube ich, Frühling 2017. Und ich meine, die Gangs sind immer noch da, die Gruppen sind immer noch zusammen. Die versuchen ein bisschen Piraterie zu machen, aber die machen auch was anderes. Also zum Beispiel Menschenhandel, Waffenhandel, Drogenhandel. Die Bossen sind Businessmen, die haben ein Portfolio natürlich von Sachen, die die machen wollen. In Westafrika ist das ein anderes Modell. Die Piraten nehmen auch, also die würden zum Beispiel einen Thunfisch ausbeuten. Die machen nicht nur Geiselnahme, und zum Teil machen sie keine Geiselnahme, die töten einfach die Männer an Bord, und dann beuten das Schiff über völlig aus, ja. So wie traditionelle Piraten.
Ja, Nigeria ist ja auch der Punkt, dass da natürlich, das ist auch eine ähnliche Argumentation wie in Somalia, da sind da viele westliche Firmen, also vor allen Dingen Ölfirmen aktiv.
Ja.
Genau. Und das Argument der nigerianischen Piraten ist, dass keine Locals eingestellt werden, dass diese Firmen das Land ausbeuten und sie nichts davon haben. Okay. Das ist sozusagen auch ihre moralische Rechtfertigung natürlich. Und ein bisschen stimmt das wahrscheinlich auch.
Ja, also auf beide Seiten, Ostafrika sowie Westafrika, gibt es zwar kapitalistische Ausbeutung. Also das stimmt. Aber wenn ein somalischer Pirat zum Beispiel sagt, okay, ich verteidige nur die Küste meines Landes, dann muss er auch erzählen, warum ich überhaupt überfallen wurde. Ja, also das geht ums Geld. Und ich glaube, in Nigeria ist das auch so.
Ja, das ist natürlich schlicht dann auch Gier. Und in Nigeria ist es wohl so, dass die Piratengruppen mit 30 bis 40 Booten auf dem Meer operieren. Das ist wahrscheinlich auch nicht vorstellbar ohne eine gewisse Unterstützung, sprich Korruption in den Ländern. Also
auf jeden Fall. Also es sind finanzielle Leute da, also Bossen, die große Businessmen sind. Ja, wenigstens, wenn nicht auch. Also in Somalia ist die Korruption so hoch, dass ab und zu politische Persönlichkeiten auch damit investieren.
80% aller Güter werden im Welthandel werden einfach per Schiff transportiert. Insofern ist es ja eigentlich auch nicht verwunderlich, dass es hohes Maß an Piraterie gibt und wahrscheinlich auch immer geben wird, oder?
Nein, was mir erstaunt hat, war, dass vor 2005 eigentlich wenig Piraterie auf der Welt gab, weil wir haben das irgendwie davor in Griff genommen. Aber dann ist Somalia zu einem Failed State geworden, und das Chaos an Land kam auch auf das Wasser. Und für mich war das wirklich interessant. Also und deswegen bin ich dahin geflogen. Ich wollte einfach verstehen, warum. Und die Gründe sind die wir gerade besprechen haben. Also nicht nur westliche und kapitalistische Ausbeutung in den Regionen, sondern auch Korruption da und Chaos da vor Ort.
Jetzt sind Piraten natürlich einfach auch ein Thema natürlich in der Popkultur. Jetzt Captain Phillips würde ich da natürlich nicht reinzählen. Das ist dann eher Captain Hook.
Ja.
Der auch tatsächlich bei mir zumindest so die erste Piratenfigur war, an die ich mich erinnern kann, vor der ich natürlich als Kind auch furchtbar Angst hatte, obwohl das ja auch ein sehr romantisierter Pirat ist.
Mhm, genau. Also wir romantisieren die altmodische Piraten jetzt, weil die so schön ausgezogen waren. Und die waren auch, und dann, wenn du ein bisschen tiefer reinliest, dann merkst du, dass die auch Rebellen waren gegen der Weltordnung. So wie der Störtebeker. Ja? Also die hatten schon eine Ahnung, wenn auch eine korrupte Ahnung von Gerechtigkeit. Und an Bord ihrer Schiffe herrschte vielleicht eine andere Idee von, wie ich gesagt habe, von Egalität. Und das alles bringt uns zu dieser Romantisierung von europäischen Piraten in der Karibik. Und das erlauben wir uns. Aber die waren genauso grausam, wie wir jetzt somalische Piraten vorstellen. Das war dasselbe Geschäft im Allgemeinen. Und das ist seit Jahrhunderten und auch jetzt sehr, sehr nah an den Menschenhandel verknüpft. Also das ist und bleibt grausam. Auch wenn es Grund gibt, irgendwie die Piraten zu romantisieren.
Ja, zumindest die früheren, die von heute, das fällt natürlich viel schwerer, weil die einfach auch näher natürlich an uns dran sind. Und
auf jeden Fall.
Also es gibt von Michael Crichton ein ganz gutes Buch, Gold heißt das, auch über Piraterie, also über die historische. Das ist natürlich einfach erstmal ein spannender Roman und Michael Crichton kann immer gut beschreiben auch solche Fakten, also zum Beispiel wie der Seekampf damals stattgefunden hat oder so. Das ist natürlich irgendwie spannend zu lesen, aber sehr viel Seekampf findet natürlich heute nicht mehr wirklich statt. Wie das funktioniert, wie die Piraten Schiffe entern, das sieht man wiederum in dem Film Captain Phillips ganz gut, ne? Also mit Schnellbooten.
Ja. Also auf der Naham 3 gab es schon ein bisschen Seekampf, aber das ist nicht von Schiff zu Schiff, sondern von Skiff, also von kleinem Boot an das große Schiff und einfach mit großem Gewehr. Die Piraten sind mitten in der Nacht an die Naham 3 gekommen, im März 2012, und haben einfach an die Brücke geschossen. Und dabei ist der Kapitän ums Leben gekommen. Der stand da an der Steuer und der bekam, glaube ich, 2 Kugeln in seine Brust und wurde, da ist er so langsam gestorben. Und dann kamen die Piraten rauf und die brachten das ganze Schiff unter ihre Kontrolle und die Geiseln waren dann in den ersten 48 Stunden sehr hart behandelt. Ja.
Und die Crew ist, glaube ich, waren die nicht sogar auch noch länger in der Gewalt von den Piraten als du?
Oh ja, fast 5 Jahre. Wahnsinn. Das war furchtbar. Und ich habe 28 Männer kennengelernt. Entschuldigung. 26 Männer sind im Herbst 2016 eigentlich freigekommen. Das heißt, zwei Männer sind, glaube ich, an Malaria oder sowas gestorben.
Und du hast ja auch Freunde gefunden, mit denen du noch Kontakt hast, einen Fischer von den Seychellen zum Beispiel.
Ja.
Den hast du zum Glück auch dann gesund und munter wieder getroffen. Das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, ne?
Ja, genau, das war wirklich schön. Die erste andere Geiseln, die ich kennengelernt habe, waren 2 Fischermänner aus den Seychellen. Also alle Geiseln, die ich kennengelernt habe, waren arme Fischermänner von anderen Ländern. Die waren tatsächlich Fischermänner. Und die erste 2 habe ich auf Land getroffen. Die wurden in der Nähe von den Seychellen erstmal festgenommen. Und das dauerte eine Woche für die Piraten, diese Geiseln nach Somalia zu bringen zu können. Die 2 waren ältere Männer und ein von denen ist mit mir auf die Naham 3 gekommen. Der hieß Rolly. Der ist wirklich mein bester Freund unter den Geiseln gewesen. Und die 2 Seychawa, also Rolly und sein Freund, sind Gott sei Dank am Ende. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Die 2 sind Gott sei Dank am Ende 2012 freigekommen. Und das wusste ich natürlich nicht, bis ich am Ende 2014 freigekommen bin.
Die Verhandlung hat, wie gesagt, hauptsächlich deine Mutter geführt, die es auch geschafft hat, von 20 Millionen auf immerhin 1,6 Millionen runter zu verhandeln. Also wenn hier irgendjemand ein Dealmaker ist, dann ist das, glaube ich, nicht ein bestimmter Präsident, sondern deine Mutter.
Das stimmt, ja. Sie verhandelt besser als Trump, ja.
Und das Geld ist ja dann über ganz viele Kanäle zusammengekommen, auch durch deutsche Medien, durch deinen Arbeitgeber hier, durch Spiegel Online und Freunde und Bekannte.
Sagen wir durch also Freunden und Familien und Firmen, wofür ich gearbeitet habe, ja. Also durch mein Leben, ja.
Ja. Als du dann, ich meine, du hast das ja schon beschrieben, immer mal wieder hieß es, du kommst frei, dann ist das doch nicht passiert. Und als es dann tatsächlich passiert ist, dann hast du das wahrscheinlich erstmal gar nicht richtig begreifen können oder genießen können, oder? Weil man ja bis zum Schluss nicht weiß, die haben dich ja ständig irgendwohin transportiert.
Genau, ja, nee, ich wollte mir nicht die Hoffnung geben. Und ich wollte das einfach nicht glauben. Und bis zur letzten Sekunde, also bis ich eigentlich in einem Auto saß, obwohl ich einen Beutel von Geld gesehen habe, dachte ich, okay, jetzt bin ich an eine andere Gruppe, vielleicht die Al-Shabaab, verkauft worden. Und das geht noch ein Jahr weiter. Ja. Und dann kam ich von einem Auto in ein anderes Auto, wo nur ein Somali saß, der eigentlich kein Gewehr hatte, kein Kalaschnikow. Und der meinte, da, als wir weggefahren sind, hat er gemeint, ja, okay, du bist jetzt frei. Ich dachte, ja, okay. Und der meinte dann, der konnte meine Mutter anrufen. Und ich habe gesagt, ja, mach. Der hat das tatsächlich gemacht. Und dann wurde es mir klar, dass ich fast frei war. Ja.
Du bist dann nach Nairobi, glaube ich, geflogen und dann weiter nach Deutschland erstmal?
Ja, nach Berlin.
Mhm. Wie ging es dir danach? Man kann ja nicht einfach auf Normalität umschalten, vermutlich.
Nee, ich habe vergessen eigentlich, wie ich als freier Mensch leben sollte. Erstmal war ich sehr schwach. Mein ganzer Körper hat abgebaut. Ich habe ungefähr 20 Kilo verloren und ich konnte gar nicht rennen. Zum Beispiel am ersten oder zweiten Tag wollte ich nach einem Tram ganz normal in Berlin rennen. Ich hatte nicht die Muskulatur und gehirnmäßig war ich auch in keinem guten Zustand. Ich war wütend, ich war langsam, ich war leicht überfordert und das dauerte eine lange Zeit, bevor ich wieder irgendwie halbwegs normal mich fühlte.
Was kommt als nächstes bei dir projektmäßig? Noch beschäftigen sich dich die Piraten?
Ja und nein. Also ich will langsam aufhören, über Piraterie zu reden, aber ich habe doch in Somalia einen Roman angefangen, den ich eigentlich nie gedacht hätte, ich würde mal fertig schreiben. Also das war als Spaß gemeint irgendwie. Aber das ging über Drohnen. Ich war in Somalia von Drohnen besessen. Ich habe sie sehr oft gehört, natürlich. Und der Roman hat sich entwickelt und ich werde dann im März zum Beispiel eine Weile mit einem Stipendium in Amerika auf den Roman weiterarbeiten.
Hat schon jemand die Filmrechte eigentlich für The Desert and the Sea gekauft?
Es gibt Interesse.
Ehrlich?
Also, immer noch nur Chit-Chat, aber also nichts auf Papier, aber das kommt noch.
Aber Tom Hanks kommt nicht in Frage.
Ja, ich das weiß müssen wir nicht. Anders besetzen. Der ist nicht erwähnt worden.
Nein, ich glaube, das haut altersmäßig nicht mehr hin. Da müssen wir anders besetzen.
Für mich, vielen Dank.
Ja. Ja, Hugh Grant geht auch nicht.
Das würde ich eigentlich ausschließen.
Also wir warten es ab, was da passiert. Ansonsten empfehle ich natürlich das Lesen deines Buchs, egal ob auf Deutsch oder Englisch. Im Deutschen hat sich der Verlag für ein bisschen martialischeren Titel entschieden, nämlich Wir werden dich töten.
Genau.
Trotzdem finde ich es, das ist ja eigentlich ein Sachbuch, aber es ist wirklich, es liest sich wie ein Abenteuerroman, auch wenn man natürlich nie vergisst, dass das wirklich passiert ist. Und ich habe es mit sehr viel Vergnügen gelesen. Ich hoffe, das werden auch einige Menschen tun, die den Podcast sich anhören.
Vielen Dank.
Und das ist gut zu hören. Ich freue mich, dass es dir offensichtlich wieder sehr gut geht.
Ja, mittlerweile doch. Also ich bin jetzt über 4 Jahre frei. Ne?
Und Somalia wird so schnell kein Reiseziel mehr werden.
Nee, für mich nicht.
Ab jetzt nur noch Surfen oder Ähnliches.
In das kann ich immer noch. Also ich will auch ein paar andere von den Geiseln eigentlich besuchen. Mal sehen, was das bringt.
Jetzt fällt mir noch eine Sache noch ein. Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen oder gehört, dass dich einer der Piraten tatsächlich später über Facebook kontaktiert hat.
Ist das richtig? Das stimmt, ja. Mhm. Der hat eigentlich mit dem Buch geholfen, weil ich konnte so ein paar Facts checken.
Ja. Das ist auch sehr skurril irgendwie.
Das war auch skurril, ja, fand ich auch. Aber der war nicht der gewaltbereiteste Pirat, sagen wir.
Okay.
Mit dem konnte man reden.
Okay. Dann würde ich an dieser Stelle mich bedanken.
Ja, also vielen Dank.
Für das Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast für dieses kleine Podcast-Projekt.
Ja, gleichfalls.
Und ich sag mal an dieser Stelle tschüss.
Okay, tschüss.
Hoppla, da bin ich offenbar ein wenig schnell auf den Stopp-Knopf gefallen. So, jetzt ein paar Anmerkungen noch zum Abschluss. Ich habe, weil es natürlich Spaß macht und zur Vorbereitung auf diesen Podcast eine ganze Menge zu dem Thema Piraten gelesen. Während des Gesprächs aber, wenn man dann gleichzeitig zuhört und im Kopf die nächste Frage hat, gerät halt auch mal was durcheinander. Und davon hat einiges Michael ja zum Glück auch gleich ergänzt bzw. korrigiert. Und zum Nachlesen gibt's auch noch mal ein paar Links und Ergänzungen im Blogbeitrag zu diesem Podcast. Und eine Sache ist mir auch noch wichtig zu ergänzen. Ich habe ja ganz kurz Skid Row in L.A. erwähnt, dieses riesige Gebiet, in dem sehr viele Obdachlose leben. Das klang, als ich mir das jetzt noch mal angehört habe, so, als würde ich sagen, dass das gefährlich ist, weil da Obdachlose leben. Das ist natürlich Quatsch. Aber wo sich so viel Elend ballt, da leben auch sehr viele Menschen mit psychischen Problemen, drogenabhängige Menschen, die unter enormem Druck stehen und so weiter. Das ist natürlich einfach kein Ort, an dem man entspannt durchbummelt oder wo man eben auch mal in eine potenziell bedrohliche Situation kommen kann. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen und vor allen Dingen auch sagen, dass das wirklich eigentlich lächerlich ist im Vergleich zu dem, was Michael Scott Moore eben durchgemacht hat bei seiner Recherchereise. So. Das von mir abschließend und jetzt macht's gut. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss.